Im Namen des Volkes ergeht Urteil. Fehrbach Johann, geboren am 9.8.1930.
So endet am 4. Juni 1962 der Prozess, den viele für den ersten großen Justizskandal der Bundesrepublik halten.
Zweitens Brüne Vera Maria, geboren am 6.2.1910 in Essen-Grei, sind schuldig zweier in Mittäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Sie werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
Schon vor dem Urteil fällt die Presse über die attraktive blonde Vera Brüne her, die aus Geldgier einen Arzt umgebracht haben soll.
Beide Angeklagten mussten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Gericht gebracht werden. Allzu groß war das Bedürfnis, die beiden verurteilt zu sehen.
Ähnlich große Aufmerksamkeit erlangt 28 Jahre später der Fall Monika Weimer. Als ihre beiden Kinder tot aufgefunden werden, gerät die Mutter ins Fadenkreuz der Ermittler.
Der Fall Weimer, der Doppelmord an den Kindern Melanie und Carola, ist einer der längsten und spektakulärsten Indizienprozesse in der deutschen Rechtsgeschichte. 20 Jahre lang hat er Justiz und Öffentlichkeit beschäftigt und gespalten.
1989 wird Monika Weimer verurteilt, 8 Jahre später freigesprochen und 2 Jahre darauf erneut verurteilt. Zahllose weniger prominente Häftlinge beteuern ihre Unschuld, stehen aber erst im Rampenlicht, wenn herauskommt, dass sie wirklich recht haben. Ein solcher Fall hat sich in Berlin zugetragen.
Fast 2,5 Jahre ihres Lebens weggesperrt für einen Mord, den sie nie begangen hat.
Das ist wirklich wie im schlechten Film. Man denkt immer, kann einem überhaupt nicht passieren.
Für Monika de Montgazon Ende eines Albtraums.
Ich hab nur geheult. Also, ihr konntet auch also einfach vom Kopf her überhaupt nicht realisieren, dass das so was überhaupt passieren kann.
4,5 Jahre lang lebte die Arzthelferin mit dem Vorwurf, den eigenen bettlägerigen Vater ermordet, ihm aus Habgier das Haus über dem Kopf angesteckt zu haben.
Bei fast allen Terminen war ich dabei, ja.
Seit Jahren beobachtet Barbara Keller, Gerichtsreporterin von berlinkriminell.de, Prozesse vorm Kriminalgericht Berlin-Moabit. Aber in diesem Fall, am 2. Juli 2004, stimmt etwas nicht.
Schon am ersten Tag war ich irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl hatte, die Frau hat gar kein Motiv. Und so hatte ich dann meinen ersten Beitrag auch geschrieben, Mord ohne Motiv.
Die Beiträge sind jetzt im Buch »Sieht so eine Mörderin aus« erschienen. Damals ahnt Barbara Keller nicht, dass der Fall Monika de Montgazon in die Reihe spektakulärer Justizirrtümer eingehen wird, neben dem Fall des angeblichen Würgers von Mannheim.
Das Urteil der großen Strafkammer lässt keine Zweifel zu. Harry Wörz ist unschuldig.
Oder dem Fall Rudi Rupp, der 2009 aus der Donau gefischt wird, als Familienangehörige bereits einsitzen, weil sie ihn zerstückelt haben sollen.
Sie hätten in die Treppe hinuntergestürzt, die Leiche sei dann an Hunde verfüttert worden. All diese Versionen sind jetzt hinfällig. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Rudi Rupp der Schädel eingeschlagen worden ist oder dass ihm die...
Im Fall der angeblichen Vatermörderin Monika de Montgazon deutet alles auf einen Unfall hin, erinnert sich Barbara Keller.
Das ganze Haus war ja mit Kiefernholz verkleidet und der Opi, der war Kettenraucher und hat seine Zigaretten ja mal vors Bett geworfen. Da hatte man ja auch schon Vorkehrungen getroffen.
Nur dem Richter genügt das von Anfang an nicht.
Der hat dann immer nur noch mit dem Kopf geschüttelt, ach, jetzt soll es ein Unfall gewesen sein, da lachen ja die Hühner so ungefähr, ja, so kam mir das dann vor.
Der Einzige im Gerichtssaal, der sich wirklich um Aufklärung bemüht, ist Rudi Jurcic. Er kennt seine Schwägerin als sanftmütig und aufopfernd.
Und da sie Ärztehelferin ist, hätte sie den Papa auf 100 andere Arten umbringen können. Und kein Mensch hätte gemerkt, er hat ja Krebs im letzten Stadium.
Im Grunde steht das Urteil bereits fest. Und endlich findet sich auch ein Gutachter, der behauptet, am Tatort sei Spiritus ausgegossen worden.
Und daraufhin war ja der Richter sehr glücklich und sogar ist ihm im Prozess Entzückung rausgekommen. Oh, das gefällt mir. Da müssen Sie mal überlegen. Dann erwarte ich von so einem Richter ein objektives Urteil.
Zwar fehlen die für flüssige Brandbeschleuniger typischen Brandflecken, aber dafür finden sich überall die für das Verbrennen von Spiritus typischen Rückstände. Das ergibt doch gar keinen Sinn, denkt Rudi Jurcic.
Und dann habe ich über 60 Professoren in Deutschland und Ausland angeschrieben. Und dann habe ich ja die Bücher gesucht, hier in Universitätsbibliotheken. Und so habe ich ja auf einmal etliche wissenschaftliche Analysen, die einfach sagen, wenn sie Kiefernholz verbrennen, kommen genau diese Substanzen, die im Spiritus als Vergärungsmittel ist, kommen beim Brand aus dem Kiefernholz raus.
In der Fachwelt ist das seit langem bekannt.
Aber unser Landeskriminalamt hat keine Ahnung davon gehabt.
Einwände interessieren den Richter nicht. Aufgrund des Gutachtens vom Landeskriminalamt verurteilt er Monika de Montgazon zu lebenslänglich in einem besonders schweren Fall. Revision ist nur möglich, wenn das Urteil formale Fehler enthält. Sonst hat sich der Fall erledigt. Relativ Unbedeutendes kann wichtig werden.
Beispielsweise behauptet er im Urteilsbegründung, dass auf unserer Seite die Sachverständigen keine Chemiker sind und dementsprechend davon nichts verstehen. Tatsache ist, dass zwei Chemiker sind.
Der Bundesgerichtshof überweist den Fall zurück und am 2. April 2008 wird Monika de Montgasson freigesprochen. Diesmal unter großer Anteilnahme der Medien. Kann ja wirklich so
passieren. Warten auf eine Entschuldigung.
Wie lange soll ich da warten? Da kommt nichts. Bin ich mir sicher, dass da nichts kommt.
Richter Peter Faust nimmt keine Stellung.
Nein, er ist ja fest überzeugt, dass er alles richtig gemacht hat.
Die Öffentlichkeit erfährt von solchen Skandalen nur, wenn sich Journalisten im Zuschauerraum befinden. Es ist immer noch üblich, dass bei Strafprozessen kein Protokoll geführt wird. Man kann nur vermuten, dass es darum geht, Kosten für die Archivierung zu sparen, meint Barbara Keller von berlinkriminell.de.
Und der Richter ist ja hier, ich weiß auch nicht, also der Richter ist ja irgendwie so, nee, gottgleich will ich nicht sagen, aber er ist eben die höchste Autorität und wird doch, finde ich, eigentlich überschätzt. Und da nimmt man dann eben an, dass sie sich immer noch erinnern können oder dass die wissen schon, was sie tun und darauf beruft man sich dann. Aber ich halte das auch für einen Fehler.
Für 888 unschuldig in Urhaft verbrachte Tage erhält Monika de Montgasson 11 Euro pro Tag. Für eine pikante Note sorgt das Jobcenter.
Sie hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Beiträge bezahlt. Und wie sie entlassen worden ist, hat sie Arbeitslosengeld gekriegt nach den letzten 2 Jahren. Und das war Gehalt im Gefängnis.
In unzähligen schlaflosen Nächten hat sich Rudi Jurcic mit Kaffee und Zigaretten wach gehalten.
Gut, dafür habe ich da 2 Herzinfarkte kassiert. Ne?
Und viele 1000 Stunden recherchiert.
Wenn Sie draußen jemanden haben, der Sie so 100%ig drum kümmert und alles in Bewegung setzt, dass da endlich was gefunden wird, ja, dann sind Sie verkauft und verraten, können Sie nichts machen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass viele, viele Leute vor so einen Richter kommen und unschuldig im Gefängnis sitzen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Auch Vera Brühne hat stets ihre Unschuld beteuert, sie aber nie beweisen können. 1979 wird sie begnadigt. Ein Jahr vor ihrem Tod schildert sie in einem Interview, wie es sich anfühlt, unschuldig verurteilt zu werden.
Ja, ich war zutiefst erschüttert. Ich konnte geistig nicht folgen. Ich glaubte das nicht. Ich hielt es für unmöglich. Ich dachte, ich bin nicht da. Ich habe mich auch nachher immer kneifen müssen, um zu wissen, dass ich lebe, dass ich es wirklich bin. Es war entsetzlich, es war tragisch, es war schlimm. Ich habe das nicht getan.